Schönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin Brunch am 3. August 2025. Ich bin der Manu, Folge 3614, heute in der Kombination mit den beiden Michas. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Micha und Michi, ich freue mich sehr, mit euch zu quatschen. Und heute haben wir fast schon wieder eine Insert Moin on Tour Folge. Ihr wart nämlich beide unterwegs, der eine im weiten Berlin, der andere im weiten China. Und ich war im Untergrund unterwegs, aber dazu gleich mehr. eine wichtige Hausmeister-Durchsage, die Gamescom steht ja vor der Tür. Das heißt natürlich auch, dass wir alle sehr, sehr busy sind. In der Woche dann auch keine Podcasts haben. Ihr könnt Anne und mich aber fast täglich auch on air sehen. Wir machen wieder den IGN-Stream zusammen mit Sebastian, Leonie und Antonia ist diesmal auch ein paar Mal zu sehen. Also wieder Big Action. Micha und Co. werden natürlich dann auch im Business-Bereich rumrennen, sich spannende Spiele angucken. Und wenn wir die Zeit finden, werden wir nochmal so eine schöne Brunch-Folge dann machen, um die Gamescom zusammenzufassen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, in der Woche Gamescom keine Podcasts, aber ihr könnt uns live treffen. Wir machen natürlich wieder das Community-Treffen im Lost Level und machen da eine Watch-Party. Gleichzeitig findet nämlich die Opening Night live statt am Dienstagabend. Das ist der 19. August 2025. Um 20 Uhr geht der Jeff Keighley-Show los. Wir treffen uns ab 18.30 Uhr dann im Lost Level. Ja, das könnt ihr gleich auch nochmal genauer angucken, wo das ist. Alle, die da letztes Jahr schon waren, wissen, es ist eine hübsche kleine Gaming-Bar in Köln. Und der liebe Andreas, der Chef von dort, ist großer Insert Moin-Fan und Hörer und hat uns da auch ganz viel ermöglicht. Und wir machen das nicht alleine, wir machen das mit Insert Moin, mit Hooked und dieses Jahr auch mit Ink Ribbon Radio, nachdem sich die beiden ja letztes Jahr sowieso schon reingeschmuggelt hatten und ein halbes Community-Treffen dort hatten, haben wir gesagt, machen wir es jetzt offiziell. Also die Hooked-Magazin-Leute, Robin ist vor Ort. Insert Moin, ich bin auf jeden Fall da, Micha vielleicht, gell? Es kommt immer ein bisschen drauf an. Anne ist bei der Opening Night Live, die kommt dann wahrscheinlich ein bisschen später, aber viele aus unserem Umkreis sind da. Also Max, unseren Illustrator, könnt ihr treffen, Stefan, unseren System-Chef und Admin-Gott könnt ihr dort treffen und viele, viele Gäste und Gästinnen, die bei Insert Moin rumrennen, werdet ihr dort auch treffen.
Und ja auch dann, die Community, die ist ja auch da. Viele aus der Discord-Community und die sind ja auch ganz schillernde Persönlichkeiten.
Haben auch einige schon gesagt, dass sie sich schon Urlaub genommen haben und vorbeikommen. Und damit wir uns untereinander auch alle besser auseinanderhalten können und erkennen dieses Jahr, werde ich auch so Namensschildchen vorbereiten, wo ihr dann ankreuzen könnt, Name drauf und dann kreuzen wir an. Ich höre Insert Moin, ich höre Hooked oder ich höre Ink Ribbon oder alles drei. Und wenn ihr Patreon oder Steadies seid, also ihr der Abend ist frei, ihr könnt einfach vorbeikommen, müsst euch nirgends anmelden, ab 18.30 Uhr im Lost Level. Wenn ihr aber Patreons und Steadies seid und uns unterstützt, dann geht bei uns im Discord oder im Patreon und in Steady ist der Link auch gepostet. Klickt dort rein und meldet euch an. Dann seid ihr auf der Gästeliste und dann kriegt ihr von mir, kommt einfach zu mir, kraut mir einmal am Bart und dann gibt es einen Getränkegutschein. Also für alle Patreons und Steadies von allen drei Projekten gibt es Getränkegutscheine. Da könnt ihr euch dann einen Kölsch oder wer was Richtiges trinken will, auch ein anderes Bier holen und dort mit uns feiern und zusammen die ONL gucken.
Der Kniff ist ja, dass du dich einfach kurz vor der Gamescom glatt rasieren wirst und dann keiner ein Getränk kriegt.
Verrat doch nicht alles. Ach ja, dann müsst ihr halt an Robins Kinnbärtchen kraulen. Vielleicht hat er auch ein paar Getränkegutscheine. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wie gesagt, alle Infos in den entsprechenden Plattformen zu finden, anmelden und dann melden. Dann sehen wir uns dort. Dann noch der kleine Rückblick auf die Episoden der letzten Woche. Wenn ihr Patrons und Steadies seid, dann habt ihr eine neue Random Encounters-Folge hören können zum wunderbaren Spiel Date Everything. Das ist wirklich, der Name ist Programm. Es ist eine Dating-Sim, die sich selber aber überhaupt nicht ernst nimmt. Und ihr datet heiße Haushaltsgegenstände. Also ihr könnt wirklich ohne Scheiß zum Airfryer hin. Und dann setzt man so eine rosarote Brille auf. Und dann werden die zu heißen Typen und heißen Girls. Und dann kann man die daten. Und jeder Haushaltsgegenstand hat natürlich andere Eigenschaften. Und ich möchte jetzt nicht mich vertiefen. Micha, ich weiß genau, was du denkst. Du würdest natürlich sofort zum Staubsauger gehen und gucken, was das für eine heiße Braut ist. Verstehe ich?
Hallo?
Alles klar?
Aber ich habe auch drüber nachgedacht. Ich dachte, ich nehme dann diese, kennt ihr diese Sprühdosen, die so mit Ultrageschwindigkeit und eiskalte Luft dann so rausmachen, womit man so Staub wegpusten kann? Das wäre bestimmt auch eine schöne Partnerin.
Ja, ich habe natürlich Gloria und Nina gleich gefragt, ob es auch ein Croissant zu daten gibt, aber das ist leider nicht im Spiel. Also Skandal, angeprangert ist es bereits. Muss vielleicht ein DLC noch her. Und die zweite Episode, da haben sich die Anne und ich endlich mal wieder mit Anne gepodcastet, die Nintendo Direct angeschaut. Wir hatten ein bisschen höhere Erwartungen, muss man schon zusagen, aber waren trotzdem ein paar nette dabei. Das war die Partnershow, also keine neuen Spiele von Nintendo selbst, aber es gab auch was Neues zu Hyrule Warriors zu sehen und ein paar kleinere Überraschungen waren auch dabei, wie zum Beispiel Monster Hunter Stories 3, was exklusiv dann auch für Nintendo kommt.
Es gab dazu, wenn ich das kurz zwischenschieben darf, ein wunderbares Video von Annes Kumpel Kyle Bossman. Der hat in seinem Cast dazu gesagt oder erklärt, wie Square Enix es geschafft hat, ihre Neuankündigung so langweilig wie nur irgend möglich in diesem Direct den Leuten anzupreisen. Aber sie wollen damit ja neue Gamer und Gamerinnen ansprechen und das geht halt total nach hinten los. Könnt ihr euch auf YouTube ansehen. Sehr, sehr unterhaltsam.
Super Show immer
mit Lachen. Ja.
Gut, dann kommen wir zu den Spielen und Micha, ich habe dich für IGN nach China geschickt. Ich hatte kurz überlegt, selber hinzugehen, aber war es mir dann doch ein bisschen zu stressig, aber dachte, du bist sowieso der beste Mensch dafür, den man da hinschickt. Where Winds Meet. NetEase hat eingeladen und gesagt, schauen wir uns das doch mal an. Und wir waren als einziges deutsches Medium, also du warst der einzige deutsche Journalist, der vor Ort war. Das heißt, hier auch bei Insert Moin natürlich ein bisschen exklusiv die absoluten Ersteindrücke zu Where Winds Meet. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst.
Gerne auch zur China-Reise. Wie bist du losgekommen? Wie war es da?
Also es war das erste Mal, dass ich in China war. Ich war schon öfter in anderen Orten in Asien und ich habe ja thailändische Wurzeln. Deswegen stimmt das völlig, völlig richtig, Manu. Ich bin die richtige Person, um dahin zu reisen. Allerdings war das jetzt das erste Mal in China und Flug ist natürlich wie immer anstrengend. Man hört es auch an meiner Stimme. Ich habe mir auf den Rückflug irgendwie wahrscheinlich auch eine Erkältung geholt oder so. Ich lag danach auf jeden Fall ein paar Tage flach. Also das schon mal als Warnung. Ich bin so 18 Stunden geflogen. Also ein bisschen länger als ich war ja auch schon für IGN noch schon auf Hawaii und so. Das war dann doch schon noch ein bisschen länger dahin. Aber das hier war schon einer der längeren Flüge, die ich gemacht habe. Länger als nach Japan. Also Japan fliegt man so ungefähr, zumindest nach der alten Route, 12 Stunden um den Dreh. Es hat sich ja auch ein bisschen geändert. Also die Flugrouten sind ja jetzt auch ein bisschen komplexer geworden durch den Krieg in Ukraine. Und deswegen kann man nicht mehr diese direkte Linie fliegen. Es kann sein, dass man früher nach China auch ein bisschen kürzer geflogen ist. Also das auf jeden Fall so. Und soll ich erst was zu China selber sagen? Es ist nicht so, wie es im Westen dargestellt wird. Das ist mein erster Eindruck. Die Berichterstattung im Westen ist ja sehr negativ gegenüber China eingestellt und man fokussiert sich auf die Probleme des Landes. Und ich habe jetzt natürlich nur einen winzigen Teil gesehen. Ich war jetzt in Hangzhou. Das ist eine der größten Städte und das ist einer der Orte, die sehr stark von dem technischen Fortschritt in China profitieren. Da gibt es natürlich auch, genauso wie in jedem anderen Land auch, natürlich ganz viele andere Gebiete. China ist riesengroß. Es gibt große Unterschiede zwischen den Gebieten und zwischen den Menschen da auch. Also wenn man sich jetzt Deutschland vorstellt, das Ganze halt potenziert auf eine x-fache Zahl. Wenn du Leute aus Bayern triffst, die sind natürlich auch anders als Leute aus Friesland. Und so ähnlich ist es in China halt noch größer. Das ist halt einfach riesig. Das haben mir die Leute auch vor Ort dann gesagt, dass das ein sehr Riesenland ist. Aber erstmal sehr wie in Japan, super sauber. Ich weiß nicht, wie Asiaten das generell schaffen. Eine riesige Populationszahl
zu haben. Die schmeißen erst gar nichts weg.
Ja, also du hast auch fast gar keine Mülleimer gesehen, genau wie in Japan. Also das ist wirklich, die Leute haben einfach ein Benehmen und nehmen ihre Sachen auch wirklich immer mit. Und wir waren an einem Ort, einem Touristenort, das ist so ein Park gewesen mit so Tempelanlagen und so etwas. Und jeder hat seinen Scheiß mitgenommen. Da waren halt unglaublich viele Leute. Und niemand hat seinen Müll weggeworfen. Also dass diese Disziplin und auch so dieses Bewusstsein dafür, finde ich total irre. Hier in Deutschland ist ja alles, was in der Öffentlichkeit ist, dann irgendwie quasi ausgesetzt zu Vandalismus und wird kaputt gemacht. Und ihr kennt es wahrscheinlich, irgendwo wird eine schöne neue Parkbahn aufgebaut. Und
selbst die Maus beim WDR wird angezündet. Hallo?
Ja, also echt, das ist doch wirklich so. Also zumindest hier bei mir in Dortmund ist das so, wenn irgendwo eine neue Parkbahn aufgebaut wird, dann dauert es eine Woche, dann ist sie sofort vollgetaggt mit Graffiti und auch kaputt und angeritzt und so etwas. Und sowas kannst du dir in, zumindest was ich gesehen habe, in Hangzhou gar nicht vorstellen. Also super sauber. Das Essen ist fantastisch. Ich will eigentlich in Asien leben, nur wegen dem Essen. Also es war das war richtig zuckerarm. Das merkt man richtig. Also du hast ein Spruch, den ich gelernt habe, ist, wenn du zu einem Nachtisch zum Beispiel sagst, das ist nicht zu süß. Das ist genau das, was Chinesen wollen. Also du hast relativ wenig Zucker, auch in Nachtischen drin, also so Dessert und so. Und generell wird einfach sehr viel frisch gemacht. Und was ich total mag, ist diese Essenskultur, dass Leute an dem Tisch sitzen und es gibt diese Tische, die so ein Rondell in der Mitte haben. Kennt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, oder? Da wird das Essen so draufgestellt und dann kannst du diese ganze Platte in der Mitte so drehen und so.
Lazy Susan heißt dieses Ding.
Ja, genau. Das heißt, das ist die englische Bezeichnung. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Chinesisch nennt. Aber das ist sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Art, zu Abend zu essen. Also es gab dann natürlich dann von NetEase aus ein Dinner. Und ich saß dann mit den ganzen anderen Journalistinnen, die quer aus Europa kamen, also Frankreich, Spanien und Italien und so, an einem Tisch. Und du bestellst dann quasi dann nicht für dich deinen eigenen Teller, sondern dieser Teller wird dann auf dieses Rondell gestellt und dann wird einfach rein umgegeben. Und jeder kann halt von jeder Mahlzeit irgendwie probieren. Und so dreht sich der Teller die ganze Zeit und du hast immer andere Mahlzeiten. Und du merkst halt wirklich, dass die Essenskultur und auch das Verhältnis zu Essen ein ganz anderes ist. Sehr, sehr cool. Was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, bevor ich zum Spiel komme, ist, die Leute können Auto fahren. Im Gegensatz zu Deutschland. Was aber auch an dem Verkehrsüberwachungssystem liegt. Du hast halt überall Überwachungskameras im Verkehr. Und das ist mir erst abends aufgefallen, als man überall so Blitzlichter gesehen hat. Das heißt, über den Ampeln sind so Kameras angebracht. Und China hat ein relativ komplexes Kamerasystem. Ich glaube, die haben die meisten Kameras auf dem Planeten, soweit ich weiß, also das komplexeste Kamerasystem.
Nennt es Menschenüberwachung.
Ja, genau.
Ja, in der Öffentlichkeit ist diese Überwachung.
Das erklärt auch die Sauberheit übrigens.
Genau.
Das ist halt eingesperrt. Das ist natürlich der Nachteil der Sache.
Das Krasse ist, also das wollte ich auch noch sagen, also nicht nur, dass die Leute Auto fahren können, die kriegen ja auch direkt einen Strafzettel auf WeChat geschickt. Ne? Alles ist verbunden mit der App, die auch jeder auf dem Handy hat und die ist dann halt auch mit deinem persönlichen Account verbunden. Und sobald du Scheiße baust, kriegst du auch tatsächlich direkt die Nachricht auf dein Smartphone. Das geht relativ schnell. Also das ist nicht so wie hier in Deutschland, dass du dann irgendwo durch einen Blitzer fährst und dann kriegst du erst 3-4 Wochen später einen Brief und dann muss erst mal herausgefunden werden, ob du das überhaupt warst, sondern die Leute werden in flagranti wirklich bei Verkehrsvergehen erwischt. Was dann auch bedeutet, dass trotz der hohen Population und der vielfachen Größe des Landes gegenüber Deutschland die Zahl der Unfälle deutlich kleiner ist. Also als in Deutschland zum Beispiel. Das ist krass. Also ich habe das alles dann erst im Nachhinein, als ich dann da war, so nachgelesen in Statistiken und so und war dann schon, es war schon sehr interessant, das dann zu sehen. Und krass war auch, am ersten Abend sind wir dann irgendwie zu einem Fluss gegangen, irgendwo in Hangzhou, um noch so ein bisschen rumzuspazieren, die Stadt uns anzugucken. Und es war, da waren Kinder draußen um 23 Uhr, sind einfach rumgelaufen. Das kann man sich in Deutschland auch nicht vorstellen. Also dadurch, dass es diese öffentliche Überwachung gibt, passiert aber auch niemandem öffentlich was. Also die Leute sind halt einfach dann mit ihren Familien an diesen Flussrändern gewesen. Und in Deutschland würde ich denken, die wären dann von irgendwelchen besoffenen Leuten dann angefallen oder so. Und das, sowas kannst du dir da zumindest in China nicht vorstellen. Also diese ganzheitliche Überwachung hat auf jeden Fall auch für so ein Sicherheitsgefühl gesorgt, dass du nicht das Gefühl hattest, dass da irgendwas passieren konnte. Was?
Führt bei mir natürlich auch zu so einem gewissen Unsicherheitsbehagen. Die können mir ja sonst was dann anhängen, wenn sie so wollen.
Es ist ansonsten aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Also die ansonsten sehr, sehr ähnlich zu anderen Großstädten. Da wird gerne eingekauft, es gibt Einkaufsläden, die Städte fühlen sich jetzt eigentlich nicht ganz anders an. Die ein paar Gerüchte, die sich immer wieder halten in Berichterstattung, zum Beispiel, dass immer wieder behauptet wird, dass China ein Social Scoring System hat, Vor Ort habe ich erfahren, das gibt es überhaupt gar nicht. Also es gab ein paar Pilotprojekte, die wurden aber schon vor Jahren, 2017 oder so, wurden die halt scharf auch in der Öffentlichkeit von Politikern kritisiert. Die haben halt gesagt, das darf nicht mehr als ein Treuepunktsystem sein, so ähnlich wie wir das hier kennen, sondern und es darf niemand für soziales Verhalten bestraft werden. Es gibt also kein Social Scoring System, wie ich das immer wieder in China-Berichten höre. Also die, es gibt diese WeChat und natürlich die öffentliche Überwachung, aber Privatsache ist immer noch Privatsache. Und das merkst du recht schnell, wenn du mit Chinesen dann redest. Hab viel erfahren von diesem kurzen Besuch, war ziemlich cool.
Ja. Sehr spannend. Wir in Deutschland haben doch so ein System, nennt sich Schufa.
Ja, genau. Ja. Das ist ja das Krasse. Also wenn ich habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich dachte so, ja, wir haben Google, wir haben die ganzen anderen großen Tech-Firmen und so und die haben die Narrative natürlich so gedreht, dass wir diese Überwachung irgendwie hinnehmen. Also viele wachen ja jetzt auch auf und merken, wie viele Daten wir eigentlich verschenken, aber die haben halt unsere Daten. Es wird halt nur immer ganz gerne von westlichen Firmen, das ist sehr convenient, dass Google und so sagen kann, ja, die Datenschutz und so in China ist immer heikel, ja, und so.
Aber es ist schon nochmal heikler, wenn das der Staat selber auch hat, die
genau.
Firma. Also ja. Wenn Google jetzt wird, unsere Regierung wäre, aber klar, das ist...
Aber das wird ja auch in China tatsächlich auch kritisiert. Wir kriegen das halt nur nicht mit. Also da gibt es auch Politiker, die sagen, nee, wir müssen Gesetze und es gibt tatsächlich auch sowas Ähnliches wie die DSGVO. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich habe das nachgelesen, wo genau dieselben Bedenken da sind wie überall woanders auf der Welt. Also wo auch die Kritik ist, ja, der Staat darf nicht zu viel Kontrolle haben, öffentliche Räume, okay, aber darüber hinaus halt auch nicht. Also die Menschen sind genauso wie überall woanders auf der Welt. Das ist nicht so, dass du da in ein Land reingehst und plötzlich ist das total der Überwachungsstaat. Es ist nicht Nordkorea, was sicherlich was ganz anderes ist. Und das hat, was mir wirklich sehr, sehr, und das ist, da komme ich jetzt so langsam zu NetEase, die haben uns den Campus von NetEase gezeigt. Und richtig auffällig ist, dass die in den MINT-Berufen die meisten weiblichen Absolventinnen in China sind. Das ist mir erst aufgefallen, als ich vor Ort war, weil du läufst da über diesen Campus, das sind halt alle Büros von NetEase zusammen, die ganzen Entwicklerstudios und so weiter. Und die Leute waren nicht nur sehr jung, sondern es war auch ein relativ großer Frauenanteil. Und ich habe, dann habe ich nachgelesen, dass der MINT-Anteil, also das sind die Math in Informatik und zwei andere fallen mir jetzt gar nicht ein, also die technischen Berufe, da haben sie die meisten Absolventinnen. Und es wird auch überhaupt nicht nach außen hin kommuniziert. Deswegen, das lässt sich gut zusammenfassen. Es ist nicht so, wie es im Westen dargestellt wird. Da reichen halt 3 Tage, um deinen Eindruck, um zu motivieren, Artikel zu lesen, die nicht so sehr auf diese Anti-China-Propaganda gehen. Es gibt ganz viele Probleme, das sehen die Chinesen selber halt eben halt auch. Und wenn du dann halt vor Ort mit Leuten redest, dann merkst du, dass sie sich dieselben Gedanken machen, wie wir halt auch. Nur du kriegst es halt durch die Sprachbarriere und so weiter nicht mit.
Klar, aber noch dazu muss man natürlich auch dazu sagen, klar, NetEase hat sich um alles gekümmert bei dir.
Genau.
Hat natürlich auch Flug und Reise und Hotel und so gezahlt. Und klar, Touristen, die man dann, oder gerade Presse, die man dann einführt, auch wenn es nur Spielepresse ist, sehen das Land natürlich auch von der besten Seite. Muss man natürlich auch dazu sagen.
Ich habe bemerkt, es gibt Angst gegenüber Englisch. Mhm. Weil Amerika gar nicht gut ankommt in China. Also da gibt es schon eine gewisse Angst vor Amerikanern. Als wir dann in der Öffentlichkeit Englisch gesprochen haben, haben sich dann auch 1-2 Leute dann verunsichert umgedreht. Dann aber bemerkt, dass wir dann doch Europäer waren und so. Das ist dann kein Problem. Aber es gibt auf jeden Fall eine riesen Abneigung gegenüber amerikanischer Kultur. Wahrscheinlich durch den politischen Druck und durch Trump jetzt und so weiter. Also da habe ich schon bemerkt, dass eine gewisse Verunsicherung da war, als ich Englisch gesprochen habe. Das nur mal so am Rande erwähnt. Also das ist krass irgendwie, das so aus chinesischer Sicht dann irgendwie auch zu sehen, weil spürst ja auch in Europa irgendwie diesen unangenehmen Rechtsruck und findest es auch nicht geil, was dann in Amerika passiert. Und für China ist es dann nochmal auch eine wirtschaftliche extra Bedrohung und das merkt man irgendwie bei den Leuten, dass die nicht so ganz begeistert davon sind, wenn da irgendwie was Amerikanisches erwähnt wird. Trotzdem sind Medien und so weiter, das war auch eine meiner Überraschungen, China hat ja schon ein relativ striktes Importgesetz, was das betrifft. Also es dürfen ja nicht so viele Filme im Kino starten. Ich glaube 30 oder 40 davon im Jahr. Aber dann habe ich halt den Katalog mir angeguckt und die haben dieselben Filme wie wir auch. Also da ist mir jetzt irgendwie nicht aufgefallen, dass da irgendwas gefehlt hat. Also die großen Hollywood-Filme sind da. Kleinere Filme, ich habe ein paar deutsche Filme gefunden, witzigerweise. Also so Schweighofer-Sachen, weiß jetzt nicht, wie repräsentabel das für Deutschland ist. Aber diese, auf jeden Fall ist trotzdem das Kultur sehr international. Und krass ist halt auch, in der Innenstadt waren überall bei diesen Modefirmen westliche Models auch. Also die, da waren ganz viele westliche Schauspielerinnen auf großen Plakaten und das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich kenne das von Japan, dass westliche Models halt da sehr, sehr präsent sind und das ist auch, dass die auch bewundert werden, aber ich hätte nicht gedacht, dass es in China auch so präsent ist. Und ich habe gelernt, es war ja, als ich da war, war abends diese Pokémon-Präsentation und Pokémon ist riesig in China. Und ist auch ein Pokémon-Bus einfach an uns vorbeigefahren. Mit einem riesigen Pokémon-Aufdruck. Also das habe ich auch nicht gewusst, dass Pokémon so ein Riesending ist. Naja, habt ihr Fragen?
Nee, aber jetzt würde mich interessieren, wo dann die Winde sich gekreuzt haben und wie das war.
Ja, das war cool. Also erstmal NetEase, ihr kennt NetEase wahrscheinlich am ehesten von Dead by Daylight. Das ist die bekannteste Marke im Westen, die sie haben. Ne? Ja, und NetEase ist ein Riesenladen. Die machen irgendwie auch mehr als Spiele. Die haben irgendwie einen E-Mail-Dienst und bla. Das ist eine der großen Tech-Firmen in China. Und was die mit den Spielen machen, ist, dass die sowas wie, die nennen das Campus. Also die nennen es nicht Entwicklerstudio, sondern die nennen das halt irgendwie Campus. Das heißt, dass die Nachwuchskräfte da haben, die dann halt in Tech-Berufen dann halt ausgebildet werden und dann hoffentlich dann auch lange bei NetEase bleiben. Und dementsprechend waren die Leute, die ich dann am Campus gesehen habe, beziehungsweise mit denen ich auch gesprochen habe, ich habe Interviews gemacht, die waren relativ jung, also die waren so, da waren Leads dabei, also wirklich Leute in Führungspositionen, die schätze ich so auf die 30 um den Dreh, also das hat mich total erstaunt. Normalerweise redet man bei Leads immer so mit älteren Personen, so die in ihren 50ern irgendwie sind. Das war also ein relativ junges Team. Und sie beschreiben sich auch selber als junges Team und das ist auch das erste Mal, dass die überhaupt ein großes Spiel machen. Und sie machen dieses Where Winds Meet. Und Where Winds Meet ist ein Action-Adventure, das alles sein will. Das ist mein Eindruck. Da ist alles drin. Also auf dem ersten Blick sieht das aus wie Ghost of Tsushima. Du bist eine Person in einem alten, mittelalterlich kann man nicht sagen, aber ich sage jetzt mal umgangssprachlich mittelalterlich in China, wo du so eine Heldenrolle übernimmst und es sieht auf den ersten Blick aus wie Ghost of Tsushima, das heißt First-Person-Action. Du hast Kämpfe gegen große Kreaturen, du hast Kämpfe gegen verschiedene Bosse und so weiter, du kannst das ganze Land erforschen, du kannst durch die Landschaft laufen und so weiter und so fort. Nur dann fällt dir auf, dass dieses ganze Spiel ganz viele ganze weitere Nuancen hat, weil sie versuchen mit Raven's Meet sowohl die Leute, die Singleplayer spielen, also so etwas wie Ghost of Tsushima, als auch MMO-Spielerinnen abzuholen. Wenn du das Spiel aufmachst, kannst du ganz viele verschiedene Optionen einstellen. Also du kannst ins HUD gehen, also in das Heads-Up-Display und dir einstellen, worauf du dich fokussieren willst. Möchtest du vorwiegend kämpfen? Möchtest du vorwiegend Exploration machen? Möchtest du alles ausschalten und dann halt komplett auf Adventure gehen? Das ist dann erstmal die erste Möglichkeit, mit der man also fast erschlagen wird, weil es so viele Möglichkeiten irgendwie gibt. Und dann fragt dich das Spiel, möchtest du das Spiel alleine spielen? Möchtest du das Spiel in einem Vierspieler-Koop spielen, also die ganze Kampagne mit vier Freunden spielen? Oder möchtest du den MMO-Modus? Und das unterscheidet sich insofern, dass die Singleplayer-Version, die ist instanziert. Das heißt, du hast ja eine Welt quasi auf deinem Rechner drauf und alles, was du siehst, passiert dann nur bei dir oder bei deinen vier Freunden. Und dann gibt es aber davon trotzdem halt nochmal eine Version, die wie ein MMO funktioniert. Das heißt, du teilst dir diese Welt, das ist quasi dieselbe Spielwelt, nur quasi auf einem anderen Server. Und das ist dann so, wie man sich das von einem MMO vorstellt. Das heißt, du kannst da Raids machen und du kannst da irgendwie, weiß nicht, den ganzen MMO-Kram machen, den man sich vorstellen kann. Und das sind diese zwei getrennte Modi, obwohl das alles im selben Spiel drin steht. Und man versucht diesen Spagat. Und das war erstmal viel. Ich habe in diesen Beta-Test reingeguckt. Ich habe dann nachträglich nach der China-Reise noch in die PlayStation-Version reingesehen. Und es sind eine Menge Optionen, die man da erstmal verwalten muss, bis man das Spiel so eingestellt hat, wie man das möchte. Und ich habe mich für, ihr kennt mich, Exploration, Singleplayer und Adventure und so weiter entschieden. Und für mich fühlte sich das dann plötzlich an wie ein chinesisches Ghost of Tsushima. Mit dem Unterschied, dass bei Ghost ist ja schon sehr auf Kampf und Schleichen und so etwas konzentriert, dass man hier noch zusätzlich viel Interaktion mit der Welt hat. Das heißt, du kannst in Dörfer reingehen und mit den Leuten reden. Du kannst Aufträge in diesen Dörfern machen. Du hast sehr lebendige Welt drumherum. Es gibt Menschen, die oder NPCs, die so ihrem Tagewerk nachgehen, also Angeln und auf dem Feld arbeiten und so. Und weil das Ganze im Wuxia-Genre gesetzt ist, nochmal kurz zur Erklärung, Wuxia ist dieses Genre, ihr kennt das aus Filmen, kennt ihr Crouching Tiger, Hidden Dragon, habt ihr den Film schon mal gesehen? Ja. Der ist sehr bekannt, den dürftet du, Michi, hast ihn wahrscheinlich auch gesehen, ist diese Sorte chinesischer Film, wo die Leute durch ihr Qi übermenschliche Fähigkeiten bekommen, sage ich mal ganz salopp gesagt. Das heißt, sie können durch die Luft segeln, sie können auf Baumessen irgendwie stehen, ohne dass die abknicken. Sie sind federleicht, sie können durch die Luft springen. Alle Kampfmoves sehen halt aus wie Ballett oder wie Tanz. Und in dieses Genre fällt das rein. Und das ist in China ein riesiges Genre. Also das ist überliefert über hunderte von Jahren, hat sich auf der Zeit verwandelt. Kann man aber am ehesten aus westlicher Sicht beschreiben als eine sehr romantische Version von Sagen und Mythengeschichten. Also dies ist auch alles sehr elegant. Du hast auch einen Charaktereditor, du kannst dir deine eigene Figur erstellen und du kannst am Anfang sogar auswählen, wie realistisch das sein soll. Also sie haben dieses Spiel schon bewusst für ein globales Publikum gemacht, hat man mir später im Interview gesagt. Also die Idee war schon, nicht nur Chinesen abzuholen, das Spiel ist seit Ende letzten Jahres in China exklusiv raus, sondern halt, man wusste halt eben mit dem restlichen Release, okay, wir wollen halt alle abholen. Und deswegen kannst du entweder zum Beispiel super elegante Figuren erstellen. Die haben dann irgendwie Gewänder und sehen halt aus wie Kriegerprinzessin und so. Also super übertrieben. Du kannst aber auch realistische Figuren machen. Also wenn du Lust hast, wenn du sagst, okay, ich würde das gerne spielen, aber ich kann mich nicht identifizieren mit diesen Kriegerprinzessinnen und so, dann könntest du zum Beispiel dir auch so eine Figur machen, die eher so in The Witcher reinpassen würde. Also erdig und dreckig und normale Kleidung.
Den kann man ja schon ausprobieren. Das war ja gerade auch so eine Close Beta. Der ist wirklich wahnsinnig umfangreich, dieser Charakter-Editor. Und ich fand den sehr witzig, diesen Reiter. Dieses Hin- und Hergeschalte zwischen edel, elegant und realistisch, fand ich sehr lustig.
Ja, du hast das ja auch ausprobiert kurz, ne? Das ist irgendwie, man sitzt da und denkt, eigentlich cool, das so zu unterscheiden. Ich habe dann auch gefragt, warum habt ihr das so gemacht? Und die sagen, ja, die Leute, die halt das romantische Wuxia haben wollen, die würden wahrscheinlich eher diese Gewänder halt irgendwie wählen, aber das sieht halt für manche Leute im Westen einfach nicht glaubhaft aus, wenn dann irgendjemand mit so einem 5-Meter-Schal durch die Luft fliegt oder so. Und,
aber die wissen dann schon, dass wir Final Fantasy kennen und so, ja? Also,
Nein. Ja, und du kannst aber solche Figuren aber auch erstellen. Also der Charaktereditor ist halt so umfangreich, man uns hat vorhin eine Präsentation gezeigt, was man damit alles machen kann. Und es gibt Leute, die haben sich einen SpongeBob gebaut. Ja. Also schon mit menschlichen Proportionen, aber der hat halt ein komisches Gesicht.
Ja, und da gab es auch schon so Vorschläge. Also man konnte dann auch gucken, was so die Community schon für Gesichter gebaut hat. Und das ist so ähnlich wie bei Fallout oder so. Oder bei den vielen Editoren, so mit eingedelltem Gesicht und so. Und dann wurde das hochgevotet von der Community. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr umfangreich. Also gerade weil es Free-to-Play ist, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das Spiel so allen gefallen will. Du hast es ja auch schon angedeutet. Das ist ein Singleplayer, aber auch ein Multiplayer. Und es gibt Raids, aber du kannst auch Story und du kannst mit NPCs und du kannst den Character-Editor und es gibt edel und elegant und realistisch. Also das könnte so ein bisschen, meine Sorge ist immer noch, dass es dadurch verwässert, weil es nicht so eine ganz klare Linie hat. Das ist eigentlich die einzige Sorge, weil der Rest sah echt sehr kompetent aus, auch das Kampfsystem und so.
Ja, also dazu kann ich auch was sagen. Kampfsystem ist genau die richtige Mischung aus Schnell und Souls. Hatte ich das Gefühl. Es ist halt, Souls sage ich deshalb, weil man Geduld braucht. Man muss halt, kann nicht einfach so auf Gegner eindreschen. Kann man bei so kleineren Gegnern vielleicht dann auch machen. Die kommen dann halt, da ist nur die Masse gefährlich, wie man das so kennt. Sobald man dann aber irgendwie gegen große Bosse kämpft und es gibt immer so Bosse in der Welt verteilt und je nach Quest begegnest du dann einfach großen, starken Gegnern. Das sind so mythologische Figuren, wie zum Beispiel Statuen, die lebendig werden oder ich hatte einen alten Mann. Ich wusste am Anfang gar nicht, was es ist, aber das ist wohl irgendwie eine legendäre, mythische Figur. Es gibt so eine Reihe von betrunkenen Altmeistern, die ein bisschen exzentrisch sind und den ich hatte, das ist ein alter Mann, der sitzt auf einem Esel, aber verkehrt rum und bekämpft dich dann. Und das sieht so ein bisschen aus wie der Typ aus Kill Bill. Auch so ein langer Bart irgendwie und der einfach immer gelacht hat. Und der hat halt einen Esel, der konnte mit seinen Pfützen um sich schießen. Das war sehr skurril. Aber es war witzig. Also, und der war schwer. Also das war irgendwie nicht so einfach zu besiegen. Er hat mich quasi ausgelacht. Und das Coole ist, dass man halt Geduld braucht. Also die haben diese Gegner, die haben halt verschiedene Phasen, wie man das halt so ein bisschen auch aus Souls und so kennt. Und wenn man zu eilig ist, dann hat man meistens den Nachteil. Man muss halt also immer ein bisschen gucken. Gleichzeitig ist es aber schnell. Also es ist schon schnelles, so geht schon Richtung Character Action halt richtig. Man kann das mit Gamepad sehr, sehr flott spielen und so. Und cool finde ich, dass Ski, das ist halt die, das, also das Konzept von Ski ist halt sehr, sehr ganz tief in das Gameplay integriert, dass du das halt nutzen kannst, um zum Beispiel zu reflektieren. Was am Ende heißt, dass die quasi Witch-Time eingebaut haben aus Bayonetta. Heißt dann halt anders, du, wenn du halt kurz einen letzten Moment ausweichst, dann ziehst du das Chi aus den Leuten raus kannst dann halt Gegenangriffe machen, so wird das halt alles in chinesische Worte gefasst. Effektiv, also rein vom Gameplay her, fühlt sich das aber so ein bisschen an, wie man das aus Bayonetta oder aus anderen Spielen kennt, dass man dann so eine kleine Zeitlupe bekommt, sobald man ausweicht und so. Und ziemlich cool.
Schön. Kommt jetzt 25 noch raus, also ist zumindest geplant. Wie gesagt, in China ist es ja schon raus. Die westliche Version wird da ein bisschen angepasst, auch was die Inner Purchases angeht. Könnt ihr noch en Detail weiterlesen. Micha hat einen sehr coolen, also Lob an der Stelle.
Danke.
Sehr schönen, sehr ausführlichen Artikel.
Gelobt. Im Live im Podcast. Wow. Was passiert
hier? Auf IGN geschrieben. Schaut da mal rein. Und 25 werden wir es auf jeden Fall auch nochmal besprechen, wenn es dann
rauskommt. Darf ich eine Sache nochmal abschließend sagen? Und zwar, es ist nicht wie Ghost of Tsushima. Wir hatten dann abends beim Dinner, hat uns die PR-Sprecherin dann halt auch gefragt, so hey, jetzt wollen wir hier so gemütlich sitzen, sagt mir doch mal ehrlich, was ihr denkt. Und dann waren wir halt so alle, ja, cool, aber die Leute werden es mit Ghost of Tsushima vergleichen. Weil klar, das ist das Konzept, was die Leute kennen. Japanische Sachen kennt man im Westen. Also das Konzept von den Samurai und den Ninja und so, das muss man niemandem erklären, auch wenn das eine fremde Kultur ist. Alle haben das irgendwie in Medien und so weiter gesehen. Man findet sich da schnell rein. Und das ist halt nicht wie Ghost of Tsushima. Also dieser, es ist eigentlich eher wie ein großes Action-Rollenspiel. Und ich für meinen Teil hatte am meisten Spaß daran, einfach alles auszuschalten an Hatz und so, mich einfach von der Welt leiten zu lassen. Einfach zu gucken, was sind interessante Punkte. Und so kann das Spiel auch
gespielt werden. Wie ich Ghost of Tsushima spiele.
Ja. Gut, hast du recht. Stimmt, so spielt man Ghost of Tsushima ja auch. Ne? Also ich kann mich bei Ghost of Tsushima auch daran erinnern, dass es coole war, dass man sich vom Wind und so leiten kann. Und Sonnensystem hat das Spiel bei Winsmith jetzt nicht, obwohl der Name das implizieren würde, aber sie arbeiten immer mit so Points of Interest, also wenn du irgendwo an einem hohen Punkt stehst, dann siehst du in der Landschaft immer irgendwie so Gebäude oder irgendwas, die interessant für dich sind. Und wenn du diese Art von Spieler bist, dann kann ich es, glaube ich, echt empfehlen, da mindestens mal reinzugucken, wenn die Free-to-Play-Version raus ist. Das ist das, was mir Sorgen macht, Manu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so halten kann, weil das ist ein unglaublich umfangreiches Spiel. Die reden von 150 Stunden Singleplayer-Content, was ich mir auch nicht in der hohen Qualität vorstellen kann. Das, was ich gespielt habe, ich habe so 7-8 Stunden in dieser Closed Beta gespielt auf der PlayStation, das war alles sehr geil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 150 Stunden lang so geil ist. Also irgendwann muss der Punkt kommen, ich weiß es nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber das wäre ja ein Wunder. Ich glaube nicht, dass es passiert. Und dann mache ich mir die Monetarisierung, ist halt so ein Ding, weil sie sagen selber, was sie bisher in China gemacht haben, ist, dass die Cosmetics gut funktioniert haben, aber das ist ja auch der chinesische Markt. Und in Asien ist es so, dass man sehr gerne Geld dafür für solche Sachen ausgibt. Also Ausdruck ist sehr wichtig für Spielerinnen da. Kosmetik, also Kosmetik und Kostüme und so weiter, spielt da eine große Rolle. Das funktioniert. Man kann Spiele auf den Markt werfen und die Leute bezahlen sehr, sehr viel für Kostüme und so. Ich weiß aber nicht, ob die Leute im Westen so ticken. Ja. Also, wenn ihr euch mal die Street Fashion auf der Straße hier anguckt, dann
Fortnite und so funktioniert ja auch hauptsächlich über Kosmetik.
Ist das?
Also,
ja,
das wird schon funktionieren.
Ja, ich hoffe es jedenfalls.
Wenn das Spiel genug Inhalte bietet, dann investieren die Leute da.
Wobei auch. Niki hat ja auch funktioniert im Westen, oder?
Ja, eben. Und das funktioniert auch so. Ja. Na gut, wir werden es auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, wenn es dann rauskommt, Ende des Jahres. Und was jetzt just gerade rausgekommen ist, ich habe es angeteasert, ich bin zwar nicht verreist, aber ich bin geschrumpft. Ich bin in den Untergrund. Grounded 2 ist jetzt rausgekommen, ist jetzt im Early Access gestartet, beziehungsweise in diesem Play-Preview-Programm von der Xbox. Und das hat mir, der erste Teil hat mir ganz okay gefallen, hatte super coole Ansätze. Die Idee ist ja, dass man als Kind geschrumpft wird mit seinen Freunden und dann im Garten gegen riesige Ameisen und Hirschkäfer und so kämpft und halt Crafting, Survival da überlebt. Und
ich habe den Manu geschrumpft.
Genau. und mich hat dieses, also ich mag das Setting, ich finde die Spielidee super cool Und so ein bisschen Crafting mit Action-RPG-Elementen funktioniert für mich auch ganz gut. Und dann war ich erstmal jetzt erstaunt, wieso gibt es denn überhaupt Grounded 2? Ist der erste überhaupt schon fertig? Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, ob der jetzt final erschienen ist oder nicht. Für mich war Grounded immer so ein Dauer-Early-Access-Programm, was irgendwie gar nicht richtig fertig war. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt halt Grounded 2. Keine Ahnung, was mit dem ersten Teil passiert ist. Auch wieder im
Early. Der erste ist fertig. Der ist wie Subnautica fertiggestellt worden und hat auch eine abgeschlossene Story, die den Leuten sehr, sehr gut gefallen hat.
Und da geht es jetzt auch weiter. Ich habe die Story vom 1 nicht so richtig jetzt recherchiert oder durchschaut. Das heißt, ich habe jetzt einfach probiert, kann man direkt in Grounded 2 einsteigen. Man ist ein bisschen so am Anfang des Intro, es fühlt sich schon wie ein fertiges Spiel an. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Grounded 2 fühlt sich nicht so Early Access an, wie der erste sich am Anfang angefühlt hat. Es ist sehr viel runder natürlich. Die ganze Erfahrung aus Grounded 1 ist da jetzt schon mit eingeflossen. Endgame kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich habe jetzt 5-6 Stunden gespielt, so die erste größere Hauptmission auch gemacht und jetzt auch schon mein eigenes Reittier gezüchtet. So eine Kampfameise, mega cool. Und ihr hört schon raus, mir macht es unfassbar viel Spaß, mehr als der erste mir damals Spaß gemacht hat im Early Access. Also wenn euch dieses Setting gefällt, geht da mal rein, schaut euch das an. Man macht im Prinzip wieder das Gleiche. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, again. So nach dem Motto, man wacht da wieder auf und dann ist nur so schulterzuckend, ach, wir sind schon wieder hier. Und am Anfang läuft so ein Fernsehinterview und es gibt jetzt halt so eine Corporation. Also dieses Thema ist jetzt bekannt, dass es dieses Problem gab. Und irgendeiner der Forscher ist wieder durchgedreht und hat diesen Roboter geköpft. Und ja, das ist so quasi die Storyline, dass man jetzt da wieder drin hängt. Also durch so einen Reaktorunfall sozusagen ist man wieder in diesem Garten gelandet. Aber die Welt kennt jetzt dieses Problem. Also da ist dann auch so eine Forscherin, die mit dir die ganze Zeit dann spricht. Es gibt so Forschungsanlagen, die auch schon in deiner Größe sind, weil die Ereignisse vom ersten Teil ja irgendwie auch existiert haben. So. Aber man fängt halt dann doch wieder ein bisschen bei Neuem an, aber hat schon ganz viel Blueprints und hat schon ganz viel Sachen, die man craften kann und Forschungsstationen, wo du dann weitere Blueprints freischalten kannst und so weiter und so fort. Geht mit bis zu 4 Leuten. Allein fand ich es jetzt nicht so geil. Ich habe dann auch mal eine Stunde alleine weitergespielt auf dem Server. Logischerweise blöd, weil wenn du irgendwie stirbst, kann dich keiner wiederbeleben. Der Aggro von den Ameisen ziehst du natürlich komplett auf dich und so. Also sollte man auf jeden Fall mit 1 oder 2 Leuten spielen, damit man auch die Aggro abziehen kann. Einer hat ein Schild, der andere hat vielleicht einen Speer, der andere hat Pfeil und Bogen, dass man sich da auch so ein bisschen spezialisieren kann und sich eben halt wieder heilen kann. Sehr, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Also ich bin jetzt tatsächlich hooked so von diesem Spiel.
Hast du denn da wieder diesen Anti-Spinnen-Modus drin, der bekannt geworden ist?
Genau, Arachnophobia wird gleich am Anfang abgefragt, wenn man das nicht sehen kann oder leiden kann. Spinnen sind gleich einer der ersten Gegner, wird im Startmenü, wird es schon abgefragt, kannst du direkt umschalten. Also du wirst nicht von einer Spinne überrascht, weil sie das ja eben auch im ersten so gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und es gibt auch Schwierigkeitsgrade, das weiß ich gar nicht mehr, ob es im ersten das auch gab. Man kann es auch gleich auf Story-Modus, Leicht-Modus stellen oder halt auch schwieriger machen.
Der erste Teil war ein bisschen über 2 Jahre im Early Access. Mhm. Für den zweiten haben sie jetzt angedacht, dass es 1 Jahr reicht. Und es gibt auch eine Roadmap, wo gesagt wird, die Sachen kommen jetzt noch im Herbst, dann im Winter, Frühjahr und dann was drüber hinauskommt nach dem offiziellen.
Ich wundere trotzdem, dass es jetzt einen zweiten Teil braucht. So viel anders fühlt sich es jetzt nicht an, warum sie jetzt nicht einfach ein DLC oder eine Erweiterung für den ersten gemacht haben. Wenn das jetzt doch das fertige Spiel ist, warum fängt man jetzt wieder im Early Access mit dem zweiten an? Das ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber naja.
Das stimmt schon. Es soll halt sehr viel größer sein. Wir haben ja jetzt diesen großen Park außerhalb des Gartens. Und der Garten war ja schon, oder hat zumindest ein paar Leute eingeschränkt in seinem Scope.
Ja, also macht auf jeden Fall Laune.
Ich muss unterwegs. Sorry. Ich wollte nur fragen, ich muss immer an diesen Film denken, diesen Disney-Film.
Ja, total, ist ja auch stark davon inspiriert.
Und ich überlege gerade, weil die beeindruckendste Szene für mich war tatsächlich, weil du das vorhin sagtest, der Staubsauger. Also es gibt diese furchteinflößende Szene, wo die von dem Staubsauger fast aufgesaugt und zerschreddert werden. Aber sowas gibt es in Grounded jetzt nicht. Ne? Also es halt schon,
da liegen schon Haushaltsgegenstände rum. Also ich bin jetzt gerade eben vor dem Podcast in eine Cola-Dose geklettert oder in so einen Tetra-Pack und habe mir da so einen riesigen Tropfen Zuckerwasser abgefüllt. Solche Sachen.
Also spielt das nicht in China, sondern irgendwo in Europa, wo die Leute...
In der amerikanischen Vorstadt, ja.
Okay. Aber die Gegner sind bis jetzt alle natürlichen Ursprungs. Also da ist jetzt kein Staubsauger wie bei It Takes Two oder so. Ja.
Ah, das ist krass, ja. Ich habe, aber dann würde mich das, glaube ich, mehr interessieren, weil ich habe nämlich überlegt, warum ich den ersten nicht gespielt habe. Und ich glaube, das lag an diesem Setting, das eigentlich cool war, aber es war zu wenig dieses Pikmin-mäßige. Das fand ich immer cool, dass man Gegenstände in groß sieht und dass die dann aber auch bedrohlich werden, sobald sie dann aktiviert werden. Und das hat Grounded zwar jetzt nicht. Ach, was macht's denn?
Es ist halt ein Survival. Es ist halt ein Survival-Crafting-Game, darfst du auch nicht vergessen. Genau. Also hat sehr viel mehr von Valheim oder einem Minecraft, als man denkt.
Okay. Das Grounded. Man ist die ganze Zeit nur, ich brauche noch hier einen Grassamen, ich brauche hier noch ein Stück Ungeziefer, Rüsselhelm, um irgendwas Neues zu craften. Und ja, genau.
Apropos Rüsselhelm, das wäre auch was für mein Spiel gewesen. Ja, Manu, du hast schon gesagt, ich war in Berlin und habe Battlefield 6 gezockt. Wie geil. Das war richtig gut. Und zwar haben die sich vorgenommen, für Battlefield 6 das Ganze so zu gestalten. Ja, oder sagen wir mal besser so. Battlefield hat jetzt schon eine schwierige Situation, in der es steckt. Die haben ja jetzt länger keins gemacht. Das 2042, mit dem sie zuletzt am Start waren, hat nicht jeden abgeholt. Gibt hier und da auch Kritik an langen Laufwegen, zu große Server. Das Heldensystem ist nicht gut angekommen. Und jetzt ist es sehr ruhig geworden um die Serie, die ja eigentlich ja jetzt schon fast Jahrzehnte mit Call of Duty immer um die Krone der großen Shooter kämpft, wenn man jetzt mal die Free-to-Play-Sachen außen vor lässt. Und Battlefield 6 versucht jetzt so ein Comeback und macht nochmal so ein richtiges Best-of, dass sie sich aus dem Ärmel krempeln hier. Und da haben sie sich die beliebtesten Teile genommen. Das ist laut Aussage von DICE Teil 3 und 4. Ich würde ja auch noch Teil 2 dazu nehmen, der war auch sehr, 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 sehr gut. Und das, was ich da jetzt gespielt habe in Berlin, spielte sich tatsächlich wie Battlefield 2 und 4 so zusammengemischt. Ein richtig, richtig schönes Best-of. Sehr, sehr flott und aber auch sehr, sehr erwartbar auf eine Art. Also wer schon mal Battlefield gespielt hat und gerade den vierten Teil gemocht hat, dem steht jetzt mit dem sechsten Teil eine hervorragende Zeit bevor. Weil das schon alles sehr, sehr gut ist. Und ich habe richtig Spaß gehabt. Ich konnte insgesamt 6 Stunden spielen. Einmal 3 Stunden mit den Journalisten, danach nochmal 3 Stunden mit den Content-Creatern. War wieder sehr, sehr witzig. Also die Partien gegen die Journalisten, da war ich extrem gut am Start. Die waren, sagt man ja manchmal, dass die nicht ganz so den höchsten Skill haben. Und die ganzen Content-Creator, da hatte ich dann schon richtig zu kämpfen. Da war ich dann nicht mehr ganz oben in den besten Listen. Aber es ist ja eh ein Squad-based Game, das heißt, das spielt man so gut wie gar nicht alleine. Also man sollte sich das schon so aufbauen, dass man einen Squad hat und da dann auch die Rollen gut verteilt. Es gibt jetzt in Battlefield 6 4 Rollen, also nicht 5, wie in der Vergangenheit das auch oft der Fall war. Denn der Support, der beinhaltet jetzt den Engineer, der also auch die Munition geworfen hat, und den Medic in einer Person. Jetzt kann man so ein Paket dahin werfen und dann kriegen die direkt Munition und werden auch geheilt. Und der Medic hat auch den Defibrillator, womit er dann sehr schnell die Leute wiederbeleben kann und auch vor allen Dingen jeden auf dem Schlachtfeld. Denn es ist natürlich wieder das ganz große Schlachtfeld, nicht das ultragroße. Das gab es jetzt zuletzt 128 Spieler in Battlefield 2042. Jetzt gehen sie wieder zurück auf 64, weil das den meisten Leuten doch ein bisschen zu wahllos war mit den Massen an Menschen. Und 64, das hatten sie, glaube ich, bei DICE schon ganz gut raus, wie sie 32 gegen 32 gute Maps designen und das dann auch sehr viel Spaß macht. Ich habe mir auch einen Medic genommen und den hochgezüchtet. Da gibt es natürlich wieder im Hintergrund so ein Level-System. Wenn man dann spielt, dann kriegt man neue Gadgets, kann sich einen neuen Schalldämpfer auf die SMG schrauben oder ein besseres Zielfernrohr drauf machen, das einen anderen Vergrößerungsgrad oder sowas hat. Oder auch andere Gadgets, die einem auf dem Schlachtfeld mehr Möglichkeiten geben, also dass man dann einen Granatwerfer oder so dann doch noch dazu bekommt. Und da gibt's die eine große Kontroverse, wo man sich bei DICE auch nicht so richtig einig wurde, nämlich die Frage des Waffenarsenals. Ich habe ja gesagt, es gibt 4 Klassen, also den Sturmsoldaten, den Medic, den Pionier, der Raketenwerfer noch dabei hat, und den Scout, der oft eine Sniper hat und irgendwie das ganze Schlachtfeld aufklärt und auch so Drohnen lossenden kann oder so kleine Sensoren aufstellt, die dann die Position der Gegner anzeigen. Das ist auch sehr, sehr cool, wenn man dann einen Squad hat, was maximal 4 Leute groß sein kann und jeden einmal hat, dann ist das eigentlich ein sehr schöne, hat das eine sehr coole Balance, weil man sehr eng idealerweise zusammenarbeitet und zusammenspielt, beieinander bleibt. Aber es gibt auch die Möglichkeit in Battlefield 6, das gab es in der Vergangenheit mal so und mal auch nicht so, dass jede Klasse jede Waffe benutzen kann. Das heißt, ich konnte mir als Medic dann zum Beispiel auch das gleiche Sturmgewehr zusammenbauen, was der Sturmsoldat hat, mit den gleichen Accessoires und allem drum und dran. Und da hatte ich natürlich gerade im Vergleich dann im Nahkampf auch nicht irgendwie einen Nachteil gegenüber anderen. Und das, was da dann meistens passiert, das ist ja so ähnlich auch in Counter-Strike, da kann auch, wenn das Geld da ist, halt sich jeder ja jede Waffe kaufen, zumindest alle Terroristen die gleichen und alle Counter-Terrorists die gleichen, dann gibt es halt ein Meta, was sich generiert, wo dann einfach jeder weiß, okay, das und das ist die beste Waffe für die und die Map und dann nimmt die halt am Ende jeder. Ich finde das persönlich ein bisschen schade und faul, dass sie das anbieten, weil ich mag es halt, wenn Designer sagen, yo, wir wissen genau, was am meisten Spaß macht und das sind die Waffen, die der Medic nehmen kann und das sind das Scharfschützengewehr, das darf nur der Scout haben und so. Und ja, das gefällt mir persönlich besser, aber es gibt halt auch genügend Leute, die genau das nicht mögen und deswegen wird beides angeboten und ja, das wird natürlich die Playerbase dann wieder aufspalten und das finde ich auch immer doof, wenn die, das, weißt du, so wie bei Rematch, Manu, da finde ich auch blöd, dass so viele halt nur 3 gegen 3 spielen, obwohl der offizielle Modus ja 5 gegen 5 ist und dann hast du halt bei beiden nicht so richtig die ganze Playerbase und ich will halt eigentlich, dass alle ein Spiel spielen, aber das wird hier definitiv nicht der Fall sein.
Ja, das nervt mich Rematch tierisch, dass die nicht einfach nur dieses eine 3 versus 3 machen. Ja,
ja so ähnlich ist es auch mit den Maps, die, also Battlefield 6 wird jetzt dieses Jahr übrigens noch erscheinen. Der Erscheinungstermin ist der 10. Oktober. Damit erscheint es, glaube ich.
Wow, das ist ja bald.
Ja, damit erscheint es vor Call of Duty dieses Jahr. Und ich glaube auch vor, ich glaube Ark Raiders oder irgendeins kommt auch noch raus, was auch noch groß ist im Shooter-Segment. Und erscheint mit 9 Maps. Das klingt jetzt erstmal nicht wenig. Und es gibt auch noch eine 10. Map, die ist aus Battlefield 3 Remastered dann dabei. Aber die vielen Spielmodi, die sie anbieten, die finden natürlich auch statt auf den Maps. Also gibt es auch wieder Team Deathmatch und Squad Team Deathmatch. Das sind dann so ganz klassische Spielmodi. Und die finden dann einfach auf verkleinerten Versionen dieser großen Karten statt. Und ich habe selbst auf diesem Event, wo wir eigentlich nur 4 Karten spielen konnten, kam schon so eine ganz leichte Ermüdung am Ende des Events rein, weil ich so dachte, oh, echt schon wieder New York, schon wieder Brooklyn, oh nö. Können wir nicht eine andere Karte nehmen, können eine andere Karte sehen. Weil das wurde schon recht, ich will nicht sagen recht schnell alt, aber ich habe mich schnell dran gewöhnt. Und gleichzeitig hatte ich natürlich überhaupt nicht genügend Zeit, alles genau anzusehen. Denn man muss sich die Karten ganz genau ansehen. Auch beim Thema Zerstörung gibt es eine ganz große Änderung, gerade im Vergleich zum Battlefield 1, wo ja wirklich fast alles zerstörbar war und man am Ende von einer großen Partie in einem Conquest-Modus fast so eine plane Landschaft hatte, wo alles weggebombt war und dann alle nur noch so als Infanteristen auf einer leeren Karte rumgerannt sind. Das war schon ein bisschen albern hier und da. Das wollte man vermeiden und deswegen gibt es jetzt wieder selektive Zerstörung. Also schon, man kann sehr viel kaputt machen, gerade um die Fahnenpunkte rum und hier und da kann man zum Beispiel einen Kran kaputt schießen, der fällt dann in ein Hochhaus rein und man hat eine Abkürzung sowas freigeschaltet und einen neuen Weg oder man kann im Hochhaus auch ganze Stockwerke wegballern, dass die Leute, wenn du so über dir hörst, kann man mit dem Raketenwerfer hochschießen und dann geht der Boden unter den Füßen der anderen kaputt und die fallen dann runter. Das ist alles super gemacht, aber man muss es halt wissen, was geht jetzt kaputt und was geht nicht kaputt. Und das ist am Anfang super unklar. Deswegen war ich zum Beispiel extrem verwirrt irgendwie. So, kann ich jetzt hier mich durchballern oder nicht? Und dann hatte ich halt die ganze Munition von meinem Raketenwerfer verschossen, auf Wände, die nicht zum Beispiel kaputt gingen. Ja, finde ich aber insgesamt besser, weil da machen sie es halt so. Wir wissen, wie gutes Map-Design funktioniert und wir wollen am Ende keine leeren Karten haben, sondern es soll halt schon, wie bei Donkey Kong Bonanza ja auch, irgendwie so ein Grundgerüst muss halt da bleiben an Level-Design, damit man ein gutes Spiel hat. Und das machen sie alles sehr, sehr solide und sehr gut. Also ich bin, auch wie du bei Grounded 2, hooked und ich will viel Battlefield 6 spielen. Es kommt jetzt schon nächstes Wochenende und das Wochenende drauf könnt ihr alle zocken. Auch gerne mit mir, schreibt mir einfach eine Nachricht. Dann können wir uns aufs Schlachtfeld wagen, da kommt die Open Beta. für ja, 2 Wochenenden. Und da, so wie ich das verstanden habe, könnt ihr da auch dann die gleichen 4 Karten spielen, die ich da jetzt in Berlin gespielt habe.
Ja, Attila hat seinen Tarnflecken-Schlafanzug schon ausgepackt.
Sehr gut.
Ich gucke gerade halt ein bisschen Gameplay parallel. Ich bin da gar nicht drin in dem Battlefield-Ding und so. Aber also das sieht technisch super beeindruckend aus. Das spiegelt auch alles wieder, was du gesagt hast und so. Ich finde nur, bei diesen Schlachtfeldern hat man da nicht ein komisches Gefühl jetzt gerade so.
Das ist ja immer der Thema politischen bei Situation, ja. Konnte ich
irgendwo
jetzt
ist immer Krieg. Gut,
genau, irgendwo ist immer Krieg. Das soll ja so nicht sein. Ich kann es persönlich ganz gut ausblenden. Also ich denke da jetzt nicht an die Konflikte, irgendwie die aktuellen. Es spielt im Jahr 2026, wenn ich mich recht erinnere, oder 27, irgendwie so. Und es ist ein fiktiver Konflikt, der dargestellt wird zwischen der Pax Amata und den Überresten der NATO. Und es ist jetzt nicht irgendwie was sehr Realistisches, was fortgesponnen wird. Was realistisch ist, ist halt das Kampfwerkzeug, was man einsetzt. Das ist
sieht auch sehr, also die Grafik ist sehr, sehr gut. Sieht halt echt fotorealistisch aus. Für einen Multiplayer-Titel ist das echt krass.
Ja, sie sieht, ich finde, fast schon recht erwartbar aus. Also es ist halt die alte Engine, aber jetzt so richtig, man merkt, wie polished das Ganze ist. Das läuft sehr, sehr flott. Das läuft mit 60 FPS auf den Maschinen, die wir da hatten. Und auch schon ab mittleren Details ist das echt, echt toll. Die hatten auch die PlayStation 5-Version da. Auch die sieht sehr gut aus. Hatte hier und da noch ein bisschen mit Pop-Ups zu kämpfen. Aber auch wenn du so ganz nah rangehst, die Texturen sind jetzt nicht ultra hoch aufgelöst. Also das ist schon alles recht erwartbar und aber sehr, sehr gut, wie du schon sagst. Gerade die Hintergründe, das hat was von Fotorealismus, die Sonnenaufgänge, die da sind und wenn dann da die Jets über deinen Kopf ballern und der Helikopter steigt. Und also das ist schon extrem episch und sie haben den Soundtrack auch wieder super getroffen mit dem Badam, Bam, Badam, Bam, was so typisch ist für Battlefield. Das hat mich alles mitgerissen und als großen Freund von Battlefield 2 auch begeistert, muss ich sagen. Ich freue mich sehr drauf und hoffe, dass halt die neuen Maps, die sie sich ausdenken, dass die mithalten können. Sie haben natürlich auch eine große Roadmap schon geplant, wo sie Updates bringen wollen, weil das ist jetzt das Battlefield, mit dem es stirbt oder lebt. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Wenn das jetzt nichts wird, dann ist Battlefield so ein bisschen weg vom Fenster. Dann kommt nicht so schnell ein Battlefield 7 oder irgendwas Fiktives, was sie sich ausdenken. Und die Ziele intern von EA sind ja, die durchgesickert sind, schon wieder vollkommen hanebüchen. Die wollen im Idealfall sowas wie 80 Millionen Spieler erreichen. Das ist ja total lächerlich. Mhm. Die haben insgesamt ein bisschen über 80 Millionen mal verkauft von der Serie insgesamt. Also, wenn sie 20 Millionen Spieler haben, dann sollen sie sich freuen.
Das ist krass, ich habe echt überlegt, warum, wir hatten das irgendwie im Discord, habe ich festgestellt, dass als ich mit Hörerinnen gesprochen habe, dass ich echt lange keinen Call of Duty mehr gespielt habe. Mhm. Seit dem letzten, ich glaube, das letzte war wirklich Advanced Warfare oder das Kevin Spacey-Ding, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz weit weg. Also da habe ich bestimmt 6, 7 übersprungen. Und ich habe es vor ein paar Tagen auch wieder so in meiner Spielesammlung gewühlt und da auch irgendein Kriegsray-Shooter gefunden und dann gedacht, warum hast du das eigentlich nie gespielt? Und ich merke wirklich, wenn ich das gucke, dass ich das technisch total beeindruckend finde, aber es gleichzeitig so eine Abwehrreaktion bei mir auslöst.
Ja, für dich gibt's dann ein Battlefield mit im Minecraft-Look, so ein Voxel.
Ich brauche
Battle Brothers.
Das gibt's doch,
so,
genau. Hieß das denn? Das hieß tatsächlich Battle Bros Battle oder so?
Ja, ich brauche halt echt gar nicht dieses. Also ich glaube, ich würde das mal ausprobieren, wenn das Ganze in so einem Cyberpunk-Universum spielen würde und dann hätten alle Laserwaffen oder so, dann würde
das gibt's ja. Battlefield 2042 ist gerade out of service gegangen.
Das wäre wahrscheinlich dann noch am interessantesten. Aber es ist krass, wie das, also ich sitze hier und denke, ich glaube, ich kann das nicht lange spielen. Also ich habe bei mir, das löst bei mir echt Unbehagen aus. Auch wenn das natürlich von den Bewegungen und von den Animationen natürlich sauschnell ist. Also so bewegt sich kein Mensch. Schon klar, das ist alles sehr, sehr überdreht, Videogamey. Aber in dem Moment, wo die Leute so einfach durch die Landschaft laufen und sowas, das sieht halt sehr realistisch aus. Diese Trümmer, diese zertrümmerten Städte. Und ich muss dann immer an diese Bilder denken, die ich aus dem echten Leben kenne. Ich finde das bemerkenswert, dass man das so ausblenden kann. Das geht ja ganz vielen Leuten so, dass die gar
nicht. Ja, das ist wie bei Counter-Strike ja auch. Da denkst du da eigentlich auch nicht drüber nach. Das geht halt viel dann um die Taktik, das Map-Design, wo du dich für den Bombspot oder so platzierst oder halt was machst. Und hier ist es ja noch stärker mit diesem Squad. Also das war auf der Anspielversion da, das war schon recht schwer, sich da mit den anderen Journalisten oder so abzusprechen. Normalerweise kenne ich das halt, dass man wirklich sehr eng mit den drei anderen, mit denen man im Squad ist, sich abspricht. Und ich würde sogar sagen, also wenn man nicht mindestens zu zweit oder zu dritt ist, macht das eigentlich auch gar keinen Sinn oder Spaß. Weil
ich habe einmal probiert, dann, Battlefield alleine reinzukommen, das funktioniert nicht.
Furchtbar.
Aber
da stirbst du einfach wie eine Fliege.
Ja. Aber der Erfolg kommt ja auch unter anderem dadurch, dass es halt dieses Militär-Setting ist, oder? Also ich glaube, da können viele Leute was mit anfangen. Oder also würde das genauso funktionieren, wenn das irgendwie ein anderes Szenario wäre, so Fantasy-mäßig? Ich glaube, das würden dann nicht so viele Leute spielen, oder?
Das kann schon sein, ja, klar. Krieg hat die Menschen schon immer fasziniert, leider. Das ist definitiv der Fall.
Ja, also wenn du so diese, es gibt ja so viele Kanäle, so Content-Creator halt auch, und die reden ja auch in diesen Militärjargon teilweise, so mit Ränken und so etwas. Und ich glaube, dass man, dass das schon, ich glaube, das,
die Faszination, das fasziniert die Menschheit ja schon seit eh und je.
Also. Ja. Aber ich würde es jetzt halt auch nicht kriegsverherrlichend oder so sehen. Also es ist jetzt auch nicht, dass da Gewalt im Vordergrund steht. Da finde ich in Call of Duty mit den Kill-Animationen und so eigentlich schon wieder deutlich brutaler. Das hier geht hier alles, fliegt so an dir vorbei. Und du hast eben gerade die Animationen angesprochen, da bin ich noch zwei Sachen schuldig. Gibt nämlich zwei Neuerungen. Einmal kann jetzt zumindest innerhalb des Squads jeder mit so einer Notfallspritze noch die anderen wiederbeleben, was eine neue Dynamik reinbringt, was ganz cool ist. Und man kann sich jetzt an Panzern, die vorbeifahren, auch festhalten einfach. So wie in die Indiana Jones im dritten Teil, weißt du, wo er da sich einfach an den Panzer ranklemmt. Das geht jetzt auch. Also ein bisschen mehr Movement noch, und man kann so die Leute dann so in Sicherheit ziehen. Aber insgesamt haben sie das halt echt gut getroffen, wie das Movement. Du hast ja gesagt, es ist alles überdreht und sehr schnell. Das stimmt schon, aber gleichzeitig denke ich mir so, ich habe auch echt eine richtig coole Bewegungsfreiheit. Wenn ich mich so bewegen könnte auf einem Schlachtfeld, wäre schon ganz geil. Oder generell in der echten Welt.
Ja. Also wird es denn da wieder diese Cosmetics geben, die wie bei Call of Duty war? Die haben extra Werbung gemacht, dass sie
eben nicht Nicki Minaj als Skin machen und die Hero Turtles. Ist wirklich wahr. Also die Hero Turtles sind die wirklich.
Aber ich muss trotzdem sagen. Das ist nochmal spannend. Es gab ja tatsächlich den Shitstorm, ich glaube bei Battlefield 5 war das, als die Frau gezeigt wurde, die in dem Kriegssquad für den Zweiten Weltkrieg war. Ja. Und obwohl natürlich Frauen im Zweiten Weltkrieg hier und da teilgenommen haben, war das halt schon eher unüblich. Und da gab es dann ja einen Shitstorm von der Community, dass sie das doof fanden, weil es halt nicht realistisch genug war. Es war alles so mega überdreht. Und hier gibt es jetzt zwar auch Frauen, einmal hatte ich einen Scout, also man kann da was individuell machen, aber sie bewerben es halt null. Das ist im Spiel vorhanden, du kannst als Frau spielen, aber sie haben es echt den Teufel getan, das jetzt irgendwem unter die Nase zu reiben, dass das geht. Das fand ich sehr spannend.
Ja, das ist aber schon auch ein Spiel für die Battle Bros, also ich glaube, dass die steuern sich dann wahrscheinlich eher dran, ne? So wie das bei den alten Teilen war.
Wahrscheinlich. So, ich würde gerne weiterkommen zum nächsten Spiel, beziehungsweise zu den nächsten News. Und dafür haben wir natürlich die Musik des Morgens passend ausgesucht, um ein bisschen die Träne, die jetzt gleich kommt, mit der passenden Musikuntermalung schniefend wegzudrücken. Maschinenmensch. Aus diesem Spiel habt ihr es gehört. Curious Expedition, das war der Soundtrack vom ersten Teil. Die Firma dahinter heißt Maschinenmensch. Ganz, ganz tolle SpieleentwicklerInnen aus Berlin. Die haben 10 Jahre Jubiläum, haben schon einige Preise gewonnen, auch mit Curious Expedition 1 und 2. Und Mother Machine war jetzt das letzte Spiel, was leider nicht so gut angekommen ist, auch keine guten Verkaufszahlen hatte. Und ihnen jetzt so ein bisschen, ja, das Genick gebrochen klingt immer so hart, aber halt der Firma den Saft dann irgendwie auch abgedreht hat. Also Maschinenmensch hat auf dem Blog bekannt gegeben, dass sie nicht weitermachen können, dass das Projekt nicht gereicht hat, um die, ich glaube, an die 30 Leute, die da gearbeitet haben, jetzt weiter zu bezahlen. Und Maschinenmensch muss jetzt leider auch als weiteres deutsches Indie-Studio dicht machen, was sehr, sehr traurig ist.
Ja, die Firma geht in Hibernation Mode, sagen sie. Also sie machen nicht weiter. Es gibt das Unternehmen an sich noch und theoretisch wäre es schon denkbar, dass es halt irgendwann mal wiederkommt. Aber dann wahrscheinlich nicht mit den Menschen, die dort jetzt gerade angestellt sind. Denn für die suchen sie jetzt gerade überall aktiv nach neuen Arbeitgebern.
Die haben doch Curious Expedition gemacht, ne?
Genau, da haben wir ja gerade den Soundtrack von gehört. Ja.
Ja.
Und Curious Expedition 1 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich fand das zweite nicht ganz so gut wie das erste. Es hatte irgendwie nicht den gleichen Flow für mich, obwohl das auch sehr, sehr gut war. Das ganz, ganz Neue habe ich ehrlich leider noch gar nicht spielen können.
Nee, ich leider auch nicht. Macht mich aber ehrlich gesagt auch nicht an. Also ich mag Maschinenmensch als Firma, aber das Mother Machine hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Das meiner Meinung nach auch so ein bisschen am Markt vorbei entwickelt. Klar, können natürlich völlig überzeugt gewesen sein von dem Spiel, aber angesprochen hat es mich ehrlich gesagt jetzt auch so.
Das war ja auch ein Saftladen.
Ja.
Nein, die haben ein cooles Collective, das hieß Saftladen. Was sehr schön Berliner Humor ist irgendwie.
Voll gut,
und ja. Das ist halt so ein Kollektiv aus Indie-Games-Dings gewesen.
Ja. Das haben die auch drücken gemacht. Wir die Daumen, dass die da auch irgendwie unterkommen, diese Menschen von Maschinenmensch, und dass es irgendwie weitergeht. Oder dass Maschinenmensch vielleicht noch einen Investor findet.
Ja. Du hattest ja die Nintendo Direct besprochen mit Anne. Mhm. Und noch vor der Nintendo Direct kam ein richtig lustiges, tolles neues Video auf den Nintendo-Kanälen auf YouTube über Mario Paint, was jetzt über die, heißt ja nicht Virtual Console, sondern einfach über diesen Super Nintendo-Bereich, den man als Abonnent von Nintendo Online bekommt, veröffentlicht wurde. Und Mario Paint, das hatte sich ja angeboten, haben ja auch alle, als die Mausfunktion angekündigt wurde für die Switch 2, drüber gesprochen. Da kommt bestimmt ein neues Mario Paint, beziehungsweise kann man dann endlich sowas wie Mario Paint spielen, weil man ja die Mausfunktion hat. Und genau das haben sie jetzt auch gemacht. Mario Paint gibt's da und man kann die Switch 2 Joy-Cons benutzen, einfach als Maus, und das funktioniert hervorragend. Ich habe das schon ausprobiert. Und witzigerweise, aber auf einmal geht es auch problemlos mit der Switch 1, wenn man da die normale Computermaus knabbert. Und dann funktioniert es noch sehr viel besser, Leute.
Geil, also einfach eine USB-Maus an die
Switch 1. Exakt.
Geht das auch auf der Switch 2?
Kann man da auch da kannst du es auch machen. Da kannst du auch jede handelsübliche Maus dafür benutzen.
Mario Paint. Ja, also wenn ihr da jetzt mal ein bisschen malen wollt, dann geht es jetzt nicht nur
oder Musik machen. Da ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich.
Stimmt, da ist ein Musikeditor drin, ne? Ich glaube, das probiere ich mal aus.
Sehr schön. Dann kommen wir zu einer sehr kuriosen Geschichte. Sony verklagt Tencent über einen absolut dreisten, auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr dreisten und sehr offensichtlichen Knockoff, also Copy-Clone-Kit, heißt Light of Motiram, und alles daran sieht nach Horizon Zero Dawn aus. Also wirklich alles. Die Hauptdarstellerin, die Klamottenstile, selbst die Haltungen in den Werbematerialien, die Tech-Dinos, selbst das Cover. Also es ist wirklich so, wie man es aus dem iOS-Store kennt, wenn dann irgendwie ein erfolgreiches Spiel mal da ist, dann klack, 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 findest du irgendwie 10 Copycats. Und ich, gerade wenn Micha dabei ist, muss man ja mal aufpassen, wann ist was eine Kopie, wann ist was eine Inspiration. Aber hier, selbst mit sehr, sehr gutem Willen, kann man hier nicht erkennen, dass das nicht eins zu eins versucht wird, da sich dran zu hängen.
Ja, fürs Protokoll. Ja. Ich sehe da auch, dass es eins zu eins eine Kopie ist.
Ja, okay. Da ist ja noch eine gewisse Würze mit drin, denn Sony hat ja in der Tat sogar mit Tencent in Verhandlungen gestanden und sogar wohl schon die Entwicklung dort starten lassen, weil sie wollten, dass Tencent ein Horizon-ähnliches Spiel oder ein Spiel in der Horizon-Saga für eine nicht näher benannte Plattform, also auf manchen Quellen im Internet steht, es sollte auf Mobile Game, also auf iOS und Android erscheinen, ein Horizon-Spiel halt entwickeln sollte. Jetzt kann es ja sein, dass sie angefangen haben und dann ist dieser Deal halt doch noch geplatzt und dann hat sich Tencent jetzt womöglich, das ist nur spekulativ, aber wird halt passend gesagt, ja, okay, wenn wir das jetzt nicht zu Ende machen wollen, dann machen wir halt einfach dieses Spiel, was wir jetzt haben, verändern noch ein bisschen was und dann ist das halt hier unser Game. Das ist ja wohl total frech von euch, Sony, dass ihr uns das nicht zu Ende machen lasst.
Also es gibt ja so einen Gameplay-Trailer, wo man dann halt sieht, was da drin so alles drin ist, und wenn man beim genauen Hinsehen, sieht man schon, dass es eher so ich weiß nicht, MMO, in so eine MMO-Richtung geht. Man kann da craften und so Zeug, und die Kämpfe sind jetzt auch nicht so besonders spannend. Das sieht halt alles sehr, sehr eben halt eigentlich vom Gameplay nicht so sehr aus wie Horizon. Es ist aber tatsächlich der Stil. Also diese ganzen, die Roboter eben und auch die Welt und so, das ist sehr, sehr stark davon inspiriert. Und ich glaube, man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie sich vielleicht gedacht haben, vielleicht ist es weit genug weg von Horizon, um argumentieren zu können, das ist ein neues Spiel. Aber das Hauptproblem ist halt auch, dass das nicht nur diese Maschinen sind, sondern halt auch die Farbgebung ist halt genauso. Also das Problem ließe sich lösen, wenn die Farbgebung eine komplett andere wäre, weil du hast die dominanten Farben sind orange und blau. Und was sind die dominanten Farben in Horizon? Orange und blau. Und du hast halt genau dieselben, also, und man kann das ja ändern. Man könnte ja diese ganze, man müsste da rein in dieses Spiel und komplette Farbkodierung komplett verändern. Also, dass du dann andere Grundfarben wählst und so weiter. Und dann wäre das Problem, glaube ich, gelöst. Weil, na klar, es ist nichts Exklusives, ein Spiel mit antiken Elementen zu haben, die so ein bisschen steinzeitlich aussehen und dann wird gegen Maschinen gekämpft. Da gibt es tausend andere Spieler auch schon vor Horizon, die das gemacht haben. Aber es sieht halt durch die Lichtgebung und durch die Ästhetik halt einfach so krass aus. Und ich verstehe gar nicht, weil das muss man doch sehen. Also ich finde das eigentlich schade, weil das Spiel sieht nicht scheiße aus oder so. Es sieht eigentlich sehr kompetent aus. Es ist halt nur,
ich finde die Theorie, die Michi hat, sehr, sehr einleuchtend.
Ich auch, ja.
Aber dass sie dann halt noch nicht die Arbeit reingesteckt haben, das weiter zu verändern, wie es jetzt halt zum Beispiel bei der Pokémon-Geschichte war. Wo man weit genug weggeht, um zu sagen, ja, nee, das ist nur inspiriert. Also das hätte man ja hier schon noch machen können, aber es wäre wahrscheinlich halt nochmal sehr viel mehr Arbeit gewesen. Ja,
mal sehen. Also die sind ja jetzt verklagt worden. Ja. Mal gucken, wie die ganze Sache ausgeht. Da werden wir dann wahrscheinlich erst in mehreren Jahren wieder eine wirkliche Rechtsprechung haben. Aber aktuell würde ich schon sagen, also das ist ja nun, auf den ersten Blick denkt man halt gleich Horizon Zero Dawn. Und das ist halt das, worauf es am Ende immer ankommt, finde ich. Wenn man etwas sieht und da halt nicht an dieses Produkt oder an irgendetwas denkt, sondern an etwas anderes, was sich halt schon extrem etabliert hat, dann ist es schon immer ein Problem.
Ja. Genau. Erinnert ihr euch noch an die Pressekonferenz TV?
Von Microsoft.
Von Xbox, ja.
Genau, die Xbox als Multimedia-Desktop unterm Fernseher, das war so das auserkorene Ziel damals. Xbox, wissen wir inzwischen, ist immer immer mehr zur reinen Videospielplattform geworden. Ich sage jetzt gar nicht mehr Konsole, weil auch das ja in Frage steht. Da passt die News da gut dazu. Microsoft beendet den Verkauf von Filmen und Serien auf der Xbox. Nicht, dass es besonders viele Menschen getan haben, aber es gab im Storefront halt die Möglichkeit, dir wie bei Apple TV oder bei Google oder bei YouTube halt Filme und Serien zu kaufen, die du dann auf deiner Xbox guckst. Haben wahrscheinlich die Leute genutzt, die halt sonst kein Media-Device oder kein Smart-TV haben, aber in Zeiten von Smart-TVs hat es wahrscheinlich einfach nicht mehr genügend Absatz für Microsoft erwirtschaftet. Und das wird jetzt eingestellt. Kleiner Service-Charakter, wenn ihr dort was gekauft habt, könnt ihr es natürlich weiterhin nutzen und gucken. Das geht nicht verloren. Es wird nur einfach im Store jetzt nicht mehr angeboten aktiv. Man muss sich jetzt aktiv die Movies und TV-App im Store runterladen. Und dann
quasi wie unter Windows. Genau. Da ist es auch eingestellt übrigens, also auch unter Windows funktioniert das Ganze nicht mehr. Es ist schon, da schließt sich ein Kreis, ne? Also witzigerweise besitze ich sogar einen Film auf der Xbox, das ist so ein DC, ich weiß nicht, ob es Batman ist, aber irgendein DC-Movie, den ich dafür 99 Cent halt mal geklickt habe, weil ich dachte, okay, den wollte ich halt mal gucken. Das ist jetzt gerade kein großes Geld. Generell ist das aber schon, ich finde das wild und führt mir auch wieder vor Augen, wie das halt ist. Ja, die dürfen das jetzt halt nur angucken, aber hey, was ist in 8 Jahren? Irgendwann hat Microsoft halt auch keinen Bock mehr, die Server dafür noch irgendwo rumstehen zu haben, weil das dann irgendwie 3 Leute einmal im Jahr anklicken. Das ist halt alles, irgendwo muss das rumstehen, irgendwo müssen Verknüpfungen gemacht sein, dass das noch funktioniert und irgendwann geht das dann halt nicht mehr. Und das ist das Endstadium von dem, was ja manche auch mal irgendwann theoretisch für Steam sehen könnten, wo wir Spielejournalisten über 1000 Spiele haben und viele unter euch da draußen vielleicht auch an die 500 jetzt schon über 20 Jahre angeeignet haben. Das kann auch alles einfach mal von heute auf morgen weg sein. Das ist so mit den digitalen Dingen.
Jetzt mach doch das Fass mit physikalischen Medien nicht auf. Tschüss, das war's mit Brunch. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da beide jetzt eine Stunde weiter drüber reden.
Michi hat ja alles Richtige gesagt. Stimmt so. Ja. Also ich glaube bei Steam glaube ich schon fast, dass sie das früh kommunizieren würden und sagen würden, ihr könnt jetzt alles nochmal runterladen, bevor der ganze Service niedergeht. Das daran glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, so schätze ich Valve ein. Bei Nintendo, aber Xbox und Sony ist es aber so, wie jetzt bei diesen Filmen geschehen. Das wird so von einem Tag auf den anderen weg. Und ist krass.
Ja, gut, aber es geht ja nur die Verkaufsstelle weg. Man kann es ja weiterhin gucken.
Ja, also aber es wird ja keine Pressemeldung rausgehen, wenn du es nicht mehr runterladen kannst. Also, das ist denen ja egal. Also, das ist das ist ja die letzte Meldung, die du dazu hören wirst.
Beziehungsweise es wird niemanden interessieren, wenn das in 8 Jahren abgeschaltet wird. Das
glaube ich auch nicht. Also ich glaube, da werden wir dann Filme auf Eiskristallen gespeichert haben.
Geil. Direkt in die Iris gebildet.
Kannst du dir so einen Tropfen ins Auge setzen und kannst du dir den Snyder-Cut von Batman oder was
Den kriege ich dann extra vergünstigt, weil ich hatte den ja schon mal für gekauft. Genau.
So ist es. Genau. In your dreams, genau. Gut, dann noch ein kleiner Ausblick auf nächste Woche. Micha hat ein wunderschönes neues Horrorspiel in Arbeit, nämlich Dead Take. Da gibt es eine Folge zu, zumindest ist das geplant, ist noch nicht im Kasten. Und Gloria hat Tales of the Shire, ein cozy Hobbit-Spiel, was Micha aggressiv macht, wenn er nur den Namen hört, weil er Hobbits hasst.
Warum lachst du denn so dreckig?
Ja, weil ich das so lustig finde, wie man so kleine, knuddelige, ruhige Wesen einfach nicht mögen kann.
Also der Chat war auch so, ist das Hobbit-Spiel? Ich hasse Hobbit. Und dann direkt so ein Lach-Emoji dahinter.
Ja. Also Gloria findet es sehr süß, ein cozy Game im Shire mit den Hobbits. Und Markus, der es für IGN getestet hat, der fand es furchtbar langweilig. Also da wird es auf jeden Fall einen Cast geben mit ein bisschen Konfliktpotenzial.
Ich würde es nur spielen, wenn man die Hobbits zum Platzen bringen kann.
Ich glaube auch, es wird keine Random Encounters Folge.
Und dann ist dir Battlefield zu kriegsverherrlichend.
Vielleicht können die so viel essen und rauchen, dass sie einfach an einem Herzinfarkt sterben.
Ja, Bobbit, das ist quasi der Bayern-Simulator.
Genau. Sehr schön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit diesen beiden Folgen. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch spontane Änderungen und dann nächste Woche am Sonntag wieder beim Brunch. Die zusätzlichen Folgen hört ihr wie immer, wenn ihr uns unterstützt, auf patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin. Und denkt dran, 19.8. im Lost Level. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Ciao.